Ein Millionenvolk 40 Jahre durch die Wüste führen? Wie soll das denn gehen? 4. Mose zeigt uns das. Wieder ein faszinierendes Buch, was aber nicht nur zu unserem Verstand spricht, was nicht nur erstaunlich ist, sondern was auch zu unseren Herzen und zu unserem Gewissen spricht. 4. Mose, wie bei 3. und 2. Mose, finden wir, dass es nicht isoliert ist, ein Buch irgendwie, sondern dass der erste Ausdruck und dieses Buch wieder mit den vorherigen verbindet. Gott wohnt inmitten des erlösten Volkes, 2. Mose. Er hat Gemeinschaft mit diesem erlösten Volk, das ihn auch anbetet. Und jetzt zeigt Gott, dass er in der Lage ist, dass er mächtig ist, dieses Volk, was erlöst ist, aber immer noch fehlerhaft ist, immer noch Sünden begeht, durch diese Wüste hindurch zu führen. Er hat die Macht und auch die Liebe und die Gnade, auch die Geduld mit diesem Volk, das sich so oft von ihm abwendet, dass er bereit ist, sie zu tragen, zu ertragen, natürlich aus liebender Zucht auch in Fürsorge, sie durch diese Wüste zu führen. Wir sagen heute, es ist Gott in seiner Liebe, es ist der Vater, der uns in dieser Welt bewahrt. Wie oft verunehren wir ihn und trotzdem trägt er uns noch und trotzdem liebt er uns noch und trotzdem führt er uns bis an das Ziel, bis der Jesus wiederkommt, um uns in den Himmel zu holen. Wir finden, dass der Autor Mose ist. Das wird in dem Kapitel 33 ausdrücklich auch gesagt. In 4. Mose 33 heißt es in Vers 2, und Mose schrieb ihre Auszüge auf, also wo sie gelaufen sind, gewandert sind, nach ihren Zügen, nach dem Befehl des Herrn. Wir sehen also, dass ausdrücklich bestätigt wird, dass Mose hier geschrieben hat und der Autor ist. Dieses Buch umfasst insgesamt 38 Jahre. In Kapitel 1 lesen wir in Vers 1, am 1. des 2. Monats im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten war das, was dort stattfindet. Und dann finden wir, dass in 5. Mose 1, Vers 3 davon die Rede ist, es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats. Also eine wirklich lange Zeit, die in diesem Buch uns vorgestellt wird. Gewaltig, dass Gott uns Anteil nehmen lässt, wie er damals rein historisch das Volk geführt hat. Und natürlich, wir haben 1. Korinther 10, wo uns deutlich gemacht wird, dass das vorbildhaft ist, dass das Vorbilder sind für uns. Im Griechischen wird, auch in vielen deutschen Übersetzungen, heißt dieses Buch ja nicht 4. Mose, sondern Numeri, weil es Zählungen gibt, zwei sogar, 4. Mose 1 und dann auch in 4. Mose 26, also am Anfang der Wüstenreise genauso wie am Ende. Das große Thema dieses Buches ist die Ordnung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und das Buch im Neuen Testament, was über die Ordnung des Volkes Gottes, der Versammlung Gottes spricht, das ist der 1. Korintherbrief. So ist die Entsprechung, wenn man so will, der 1. Korintherbrief zu diesem Buch. Natürlich ein Wüstenbrief, wie man den schon mal nennt, ist auch der Philipperbrief, auch der 1. Petrusbrief. Aber ganz besonders die Ordnung, die in den ersten Kapiteln hier uns vorgestellt wird, zeigt, dass Gott das Volk Gottes, heute die Versammlung, die Gemeinde Gottes, nicht einfach irgendwie hier zusammengestellt hat und irgendwie in dieser Welt laufen lässt, sondern dass er Grundsätze hat, ein Ordnungsmerkmal, das wir gerade eben im 1. Korintherbrief finden. Dort finden wir bei den Korinthern, dass sie in vielfacher Hinsicht im Widerspruch zu dieser Ordnung gehandelt haben. Und er zeigt uns dann auf der Grundlage ihres Versagens, wie wir es recht machen sollen. Und hoffentlich sind wir nicht wie die Korinther. Ein paar Besonderheiten zu diesem Buch. Das Neue Testament nimmt Bezug gerade auf ganz besondere Einzelheiten, die wir hier finden. Es ist zum Beispiel in Kapitel 21 von den Schlangen die Rede und von der ehernen Schlange, die Mose aufgespießt hat, an ein Holz getan hat. Und davon spricht der Herr Jesus in Johannes 3 in Vers 14. Wie Mose in der Wüste die Schlange, eherne Schlange, erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jesus zeigt damit, das hat wirklich stattgefunden, aber es hat eine bildliche Bedeutung. Dann finden wir ja die bemerkenswerte Geschichte dieses Ungläubigen, dieses bösen Propheten Bileam. ab Kapitel 22 im 5. Buch Mose. Und im Neuen Testament finden wir in 2. Petrus, dass dieser Biljam erwähnt wird und dass seine Geschichte aufgegriffen wird. 2. Petrus 2 heißt es in Vers 15, dass die Christen den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg Biljams nachfolgen, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Also es wird ausdrücklich gezeigt, dass es Parallelen gibt, auch in der heutigen Zeit. Und dann wird in Vers 16 noch hinzugefügt, dass er eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing, ein sprachloses Lasttier, das mit Menschenstimme redete, wehrte der Torheit des Propheten. Das zeigt, dass Gott ausdrücklich dieses Wunder, dass eine Eselin oder ein Esel dort gesprochen hat, dass Gott das im Neuen Testament bestätigt, dass das nicht irgendwie eine Erfindung war, sondern genau so ist das gewesen. Auch im Judasbrief finden wir, dass dieser Biljam erwähnt wird. Da heißt es in Judas 11, sie haben sich für Lohn dem Irrtum Biljams hingegeben. Und auch in Offenbarung 2, Vers 14, wird dieser Biljam aufgegriffen. Noch eine weitere Begebenheit, die wir finden, das ist diese Rotte Koras in 4. Mose 16. Und von ihr spricht Judas in Vers 11. Man hat sich nicht nur für Lohn dem Irrtum Biljams hingegeben, sondern in dem Widerspruch Koras sind diese antichristlichen Leute umgekommen. Das heißt, auch diese Begebenheit wird im Neuen Testament aufgegriffen. 1. Korinther 10 wird in mehreren Versen, 6 bis 10, wird die Wüstenreise als Warnung für uns vorgestellt. Da wird nämlich gezeigt, wie das Volk Israel an verschiedenen Stellen in dieser Wüstenreise böse gewesen ist und unter die Zucht Gottes gekommen ist. Und Paulus stellt das als Warnung für uns vor, dass wir eben nicht murren, dass wir nicht unzufrieden sind, dass wir nicht gegen Gott aufstehen und gegen die, die er als Autorität in der Versammlung Gottes gegeben hat. Auch im Hebräerbrief finden wir eine Bezugnahme auf diese Zeit. In Hebräer 3 sagt der Schreiber in Vers 7, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich prüften, und sie sahen doch meine Werke 40 Jahre. Das zeigt, dass immer wieder Bezug genommen wird auf diese Wüstenreise und damit sie bestätigt wird, aber vor allen Dingen, dass es eine geistliche Bedeutung für uns heute hat. Ganz besonders bemerkenswert ist, dass diese Wüstenreise, also die eigentlichen 40 Jahre, 38 Jahre, nur in Kapitel 10 bis 20 oder bis 26, wie man das nimmt, ungefähr ein Drittel des Buches eigentlich ausmachen. Das zeigt, diese Wüstenreise wird nur exemplarisch aufgegriffen. Ja, es gibt nur einige bestimmte Punkte, einige bestimmte Erfahrungen, und zwar Versagen, immer wieder Versagen, was aufgegriffen wird und was uns zeigen soll, wie wir uns gerade nicht in unserer Zeit, in den prüfenden Umständen in dieser Wüste, in dieser Welt verhalten sollen. Das heißt, die Wüstenreise wird eigentlich von vorne bis Ende als ein Versagen vorgestellt. Aber dann gibt es ganz besondere Gesetze, die uns vorgestellt werden. 4. Mose 6 zum Beispiel, das Gesetz des Nasir. Und das zeigt, dass Gott uns hier in dieser Zeit als solche sehen möchte, die sich ganz für ihn einsetzen. Die als solche, die wir der Stellung nach Heilige sind, auch durch ein geheiligtes Leben erweisen sollen. 4. Mose 19, das ist das Opfer der jungen roten Kuh, das Reinigungswasser, was uns auf das Werk des Herrn Jesus hinweist, das auch im Blick auf unser Glaubensleben, auf uns als Gläubige, eine wunderbare, aber auch notwendige Auswirkung hat. Nun, was heißt Wüstenreise für uns heute? Das heißt, dass wir in Umständen sind, wo wir in dieser Welt keine Nahrung haben, keine Erfrischung haben, diese Welt, die nicht die Kraft geben kann, die wir nötig haben, um in dieser Welt zu bestehen. Diese Welt hat nichts zu bieten, außer das, was unter der Herrschaft des Teufels erfunden wird, was dort bewegt wird, was dort getan wird. Und in diesen prüfenden Umständen bewegen wir uns als Christen heute, als Gläubige heute. Diese prüfenden Umstände können in der Familie sein, vielleicht durch Krankheit, vielleicht auch dadurch, dass wir ungläubige Familienmitglieder haben, dadurch, dass wir unterschiedlich sind und es gibt keine Familie, wo alles reibungslos läuft. Und da sind wir geprüft. Bewähren wir uns da oder versagen wir, wie wir das im 4. Buch Mose finden? Wir sind inmitten der Versammlung Gottes, ja, am Ort. Da gibt es ganz unterschiedliche Charaktere, da findet man auch Prüfungen. Und bewähren wir uns da oder gehen wir auf, laufen wir einfach weg, fliehen wir an den Nachbarort oder wie gehen wir mit diesen Umständen um? Eine ganz wichtige Belehrung. Am Arbeitsplatz können schwierige Umstände sein. Unser eigenes Leben, ja, durch Krankheit kann das geprägt sein. In der Nachbarschaft. Das sind alles diese prüfenden Umstände und da fragen wir uns, leben wir zur Ehre Gottes? Erweisen wir Glauben, Glaubensvertrauen und Treue, auch die Unterordnung unter Gottes Willen, dass wir aus seiner Hand alles annehmen. Wenn wir uns die Gliederung dieses Buches anschauen, dann meine ich, dass es drei große Teile gibt. Kapitel 1 bis 10, Vers 10, das ist die Vorbereitung auf die Wüstenreise. Ein ganz wesentlicher Aspekt, dass Gott uns vorbereitet, wie wir in dieser Welt uns bewähren sollen. Ein großer Teil. Und das zeigt, ja, dass wir nicht einfach drauf loslaufen sollen, sondern dass wir uns überlegen sollen und auch müssen, was Gott eigentlich als Voraussetzungen, um bewährt zu sein, uns vorstellt. Kapitel 10, Vers 11 bis 26 finden wir dann die eigentliche Wüstenreise. Und ich habe schon gesagt, im besonderen Versagen. Und dann finden wir ab Kapitel 27, Vers 1 bis zum Schluss, finden wir eine ganze Reihe von Grundsätzen, die Gott uns zeigt. Einen gewissen Rückblick, einen gewissen Ausblick auf die danach folgende Zeit. Und dann finden wir auch ein paar Gesetze, die er zeigt, wo er bestimmte Grundsätze vorstellt. Dazu nochmal kurz im Einzelnen. Warum ein Drittel des Buches als Vorbereitung? Nun, um in der Wüste überwinden zu können, bedarf es dieser vorbereitenden Gedanken. Und es ist gut, bevor man als Gläubiger einfach drauf losläuft, deshalb dieses 4. Buch Mose ein bisschen innezuhalten und zu überlegen, wie kann ich mich in der Wüste, wie kann ich in dieser Welt als Christ leben? Kapitel 1 bis 2, das ist die Zählung. Und das zeigt, dass jeder, aber nur als Gläubiger, nur als einer, der neues Leben besitzt, der erlöst ist, der den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, würden wir neutestamentlich sagen, einen Platz inmitten Gottes Volkes, des Volkes Gottes hat. Und dass das alles angeordnet ist, um das Zelt der Zusammenkunft, in dessen Mittelpunkt die Stiftshütte, die Herrlichkeit Gottes war. Das heißt, wir haben einen Platz im Volk Gottes, aber der Zielpunkt, der Mittelpunkt soll Christus sein, soll die Person des Herrn Jesus sein. Kapitel 3 bis 4 zeigt uns, wie die Leviten einen Platz und eine Aufgabe haben. Das zeigt, wir haben nicht nur einen Platz inmitten des Volkes Gottes, sondern wir haben Aufgaben in dem Volk Gottes. Kapitel 5 und 6 zeigen uns dann, dass es eine Heiligung gibt, dass wir uns vom Bösen trennen sollen, da ist von Aussatz und anderen Dingen die Rede, wir sollen uns wegwenden davon. Aber Heiligung ist nie nur wegwenden, sondern dann finden wir das Gesetz des Nasiers und das zeigt, dass wir uns für Gott reservieren sollen. Er hat das schon getan, aber wir sollen das praktisch verwirklichen, indem wir ein Leben für ihn führen. Nicht für uns, nicht einfach nur wegwenden von irgendwas Verkehrtem, sondern für ihn und mit ihm unser Leben führen. Kapitel 7 und 8, da finden wir die Fürsten, die Gaben gebracht haben. Da finden wir die Lampen, die gereinigt werden sollten. Und da finden wir die Levitenweihe. Die Fürsten, die brachten Gaben, damit der Opferdienst geschehen konnte. Das heißt, Gott zeigt uns, dass in dieser Wüste es möglich ist, ihm zu nahen, ihm Anbetung zu bringen. Und wir sind Anbeter Gottes. Verwirklichen wir das auch? Dann finden wir das Licht. Leben wir in diesem Licht? Lassen wir das Licht auf unser Leben scheinen, das Licht des Wortes Gottes, damit wir wirklich nach seinen Gedanken leben. Und dann finden wir die Levitenweihe. Anbetung und Dienst gehören zusammen. Ja, Gott beginnt mit der Anbetung, aber er fügt dann sofort den Dienst an. Also wir sollen nicht das eine auf Kosten des anderen tun, wir sollen nicht das eine überbewerten, das andere unterbewerten, sondern wir sollen beides tun. Wir sollen Anbeter vor Gott sein und wir dürfen und sollen den Dienst für ihn tun. Dann finden wir in Kapitel 9 und 10 göttliche Hilfsmittel. Wunderbar. Das Passa, Christus unsere Nahrung, nähren wir uns an dem gestorbenen Christus, dann finden wir die Wolke, die am Tag als Wolke und in der Nacht als Feuersäule kam, die Leitung des Geistes Gottes. Er führt uns durch diese Welt, durch diese Zeit, in der wir sind. Und dann die zwei Trompeten, Kapitel 10, das zeigt uns, dass Gottes Wort für uns wirklich der Maßstab, wie so Leitplanken für unser Glaubensleben ist. Dann die Wüstenreise, habe schon gesagt, auch nur ein Drittel. Beispielhaft für uns symbolhafte Grundsätze, die uns zeigen, wie wir uns nicht verhalten sollen oder wie wir uns verhalten sollen. Leider Versagen von Anfang bis zum Ende. Und das Erste, was wir an Versagen finden, schon in Kapitel 10 ist das, das ist, dass Mose versagte, der nicht auf die Wolkensäule vertraute, sondern seinem Schwager vertrauen wollte. Ja, so finden wir nicht Christus. Christus hat nie versagt. Aber dass wir so leicht versagen in unserem Leben und dass das dazu führt, ja, dass wir nicht auf Gott schauen, dass wir nicht auf den Herrn Jesus schauen. Aber dann finden wir Versagen bei dem ganzen Volk, bei jedem Teil des Volkes, tragisch, dass das, müssen wir leider sagen, auch als Spiegelbild unseres Lebens zu fassen ist. Aber dann gibt es Lichtblicke, 4. Mose 15, wenn ihr in das Land kommt, 4. Mose 14, da sagt Gott, alle, die über 20 sind, die kommen nicht in das Land, weil sie die, durch die Kundschafter das Land verschmäht haben. Und dann heißt es in 4. Mose 15, doch, wenn ihr in das Land kommt. Es gibt uns Ermutigung, dass wir nicht aufgerieben werden in dieser Welt, sondern dass Gott uns zur Seite steht, dass er uns in das Land, dass er uns in den Himmel, zu dem Himmel führen wird. 4. Mose 19, das Opfer der jungen roten Kuh. Gott hat uns ein Hilfsmittel gegeben, damit wir hier auch rein, praktisch rein leben können und dass, wenn wir versagt haben, wenn wir gesündigt haben, wir das bekennen und Gott uns wieder zurück in die praktische Gemeinschaft mit ihm führt. Gott bewahrt uns durch diese Schilderung auch vor Illusionen, ja, dass alles immer so bergauf geht, dass wir eigentlich jetzt kurz vor einer Erweckung stehen und dann wird alles umso besser werden. Nein, diese Kapitel zeigen uns, dass leider viel Versagen da ist, aber sie zeigen uns eben auch die wunderbaren Hilfsmittel. Und dann diesen Schlussteil ab Kapitel 26, die Zählung. Ja, am Ende der Wüstenreise gibt es immer noch ein großes Volk Gottes. Und Gott wird uns an das Ziel bringen. Wir kommen an. Kapitel 27, das sind Belehrungen im Blick auf die Töchter Zelophrats. Ja, Gott zeigt uns, dass schon im Alten Testament und auch heute Frauen ihren Platz haben und ihre Aufgabe haben inmitten des Volkes Gottes. Auch du als Schwester, du hast eine Aufgabe. Nicht in der Öffentlichkeit, natürlich nicht. Aber Gott hat auch dir einen Platz gegeben und eine Aufgabe. Kapitel 28 und 29, Gottes Nahrung in der Wüste. Das ist verbunden mit den Festzeiten, das waren Zusammenkommen. Ja, gerade die Zusammenkommen der Gläubigen heute, das ist etwas, wo wir Nahrung bekommen, aber wo wir auch zur Nahrung Gottes sein dürfen. Kapitel 30 zeigt uns dann die Stellung von Mann und Frau. Das ist bis heute gültig. Damals ging es um Gelübde und heute sehen wir, dass der Mann das Haupt der Frau ist, 1. Korinther 11. Das hat sich nicht geändert. Kapitel 31, es sollte Rache geübt werden an Midian. Die biblische Einstellung zum Bösen ist, sich davon zu trennen, das zu verurteilen, zu richten und Nein zu sagen. Aber auch finden wir, dass es Verantwortliche gibt, die Gott verantwortlich macht und zugleich, dass er uns alle in die Verantwortung nimmt. Kapitel 32 zeigt uns dann das Traurige, dass es zwei Stämme gab, die nicht mit über den Jordan gehen wollten. Und diese irdische Gesinnung, die dadurch vorgestellt wird, eben in diesem Land Moabs zu bleiben, die ist leider so ansteckend, dass gleich noch ein halber Stamm mit ihnen dann auch zurückbleiben möchte. Kapitel 33 sind die einzelnen Stationen in der Wüstenreise, die rückblickend angeschaut werden. Und das zeigt uns, dass wir auch einmal zurückschauen, wie der Herr uns geführt hat, wie wir versagt haben, aber wie er immer wieder da ist. Eigentlich der Richterstuhl des Christus, den wir vorwegnehmen. Kapitel 34, die Grenzen des Landes. Der Herr möchte, dass wir heute schon in der Wüste auf das Land schauen, das heißt auf den Himmel, dass wir die himmlischen Segnungen heute schon genießen. Dann finden wir Kapitel 35, die Leviten und Zufluchtsstätte. Das heißt, Gott zeigt uns die Wertschätzung, die er hat für seine Diener, aber auch, dass die Versammlung ein Hinweisschild sein soll, davon sprechen die Zufluchtsstätte, als Zufluchtsort für Menschen, die noch nicht bekehrt sind, dass sie den Herrn Jesus als Retter finden. Ja, die Versammlung Gottes, die nach 1. Timotheus 3, der die Grundfeste und der Grundpfeiler der Wahrheit ist, die also die Wahrheit sichtbar machen. Und Kapitel 36, Gott wollte, dass das Erbteil jedes Stammes in dem Stamm verbleibt. Und er macht uns damit deutlich, dass Segen nicht vergehen soll, sondern bleiben soll. Also ein großartiges Buch, das gerade in unser praktisches Glaubensleben hineinspricht und hineinscheint. Und ich wünsche dir, dass du dieses Buch liest, gerade so mit dem ersten Korintherbrief daneben, dem Philipperbrief und dem ersten Petrusbrief, und dass du praktische Nutzanwendungen für dein Leben, für dein Glaubensleben persönlich und wie auch gemeinschaftlich für unser Leben ziehen dürfen und können. Das ist wirklich zum Segen für uns alle.